Ich habe Otto-Witze erzählt.
Ach du Scheiße. Da bin ich ja froh, dass ich das verpasst habe.
Das ist richtig. Ich bin so alt, dass ich Otto noch mit Witzen kenne.
Ja, man merkt vor allen Dingen, dass Micky auch müde ist, sonst hätte er natürlich jetzt einfach einen Witz mit der Stimme von Otto Rehhagel erzählt. Und er hat gesagt, hier sehen wir die Otto-Witze.
Stimmt, ich bin fit.
Aber stell dir mal vor, du nimmst all die alten Otto-Witze nur mit der Stimme von Otto Rehhagel auf.
Stimmt.
Überleg gerade.
Das könnte sehr lustig
sein.
Ich habe einfach
alle Otto-Gags verdrängt irgendwie, aber...
Weiß nicht, Susi sorglos, ne, mit dem Föhn.
Das ist einfach der falsche
Otto. Ich kenne, glaube ich, auch nur einen Otto-Witz.
Holla da Hitti, sag ich ihm, habe ich gesagt. Beate, holla da Hitti, habe ich gesagt.
Ich
kenne nur diesen einen Otto-Witz von der Schallplatte von früher, wo der sagt, sag mal, sie wohnen seit 30 Jahren an der Autobahn, hat das was mit ihnen gemacht? Nein.
Ja, ja. Ja, so. Ja, stimmt, ja, das war, ja. Naja, aber ganz ehrlich, also Otto Waalkes ist ja so ein bisschen, das passt ja auch ein bisschen zu der Stadt, der lebt so ein bisschen der HSV des Humors. War mal groß in den 70ern, Anfang der 80er hat man auch noch gesagt, geil, will ich sehen. Und die 40 Jahre, die folgten, waren halt dann doch auch irgendwo so, man geht zwar mit der Familie noch hin, aber es ist auch irgendwie so, man denkt, ja.
Man könnte doch bestimmt was mitmachen mit Hubchef. Bumkuncha oder sowas, weißt du? Sowas in diese Richtung.
Könnte man
wir nähern uns. Also, wir werden da, liebe Hörer, in Zukunft noch etwas nachliefern. Wir schreiben da jetzt mal ein Sendekonzept.
Genau. Also, wir pitchen das. Wir machen einen Elevator-Pitch beim Fernsehen.
Merkt man, dass das nicht vorbereitet war?
Nein.
Ach, wunderbar. Mike, sag mal ganz kurz, du meldest dich ja von der Amalfi-Küste. Wie ist denn die Lage auf dem Stiefel?
Wir melden uns vom Abgrund.
Du, alle relativ happy. Italien ist wieder wer und hofft natürlich nach den tatsächlich schwarzen und schlimmen Tagen und Wochen und Monaten, die dieses Land hier durchleben musste, speziell im letzten Jahr, sind die natürlich alle oben auf. Und wie immer tut der Fußball sein Übriges, um einige Wunden zu heilen.
Ja, also wie ich meinen Freund Mike Nöcker kenne, wird er sich mit seinen Bademoden auch nahtlos in das Speedo-Konzept der italienischen Küste einfügen. Also ich denke, da wird selbst, also der Flurschaden, den Cristiano Ronaldo da teilweise optisch angerichtet hat, da wird Mike aber jetzt reinspringen und sagen, Freunde, das habt ihr noch nicht gesehen.
Er trägt ja übrigens, Fun Fact, er trägt ja übrigens die löchrige Badehose von Manscaped.
Ich wusste, dass der Begriff Manscaped jetzt bald fallen würde.
Ich bin übrigens Christopher Pieper sehr dankbar, der nämlich der Einzige ist, dem der perfide Plan aufgefallen ist. Ist natürlich auch geschickt von Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang. Schön Mike Nöcker Fußball MML Daily machen lassen, damit sie selber während der Euro 2020 omnipräsent im Sportschau-Club und bei Lanz sein können.
Ja,
ist richtig. Das ist nämlich, genauso ist es, Christopher. Vielen, vielen Dank, dass es wenigstens dir aufgefallen ist, dass ich mal wieder der Depp von Fußball MML bin, der hier Schwerstarbeit leisten muss, während sich die feinen Herren wahrscheinlich vorher an einem feisten Buffet labten, um dann im Fernsehen schlaue Sprüche machen zu
können. Ja, und zwar beide von ihren Gebühren.
Oh, ja, nicht vergessen. Ja, aber Mike, du bist natürlich der Johnny Depp von MML, weil das ist ja, wenn du da Daily machst, das ist der Fluch der Akribik.
Ja.
Oh. Ja, dafür, dass der spontan kam? Spontan! Dafür, dass der spontan kam, war der gar nicht schlecht.
Sag mal, hast du die Bilder gesehen jetzt von der Präsentation von Nagelsmann, wie sie da alle drei stehen, wirklich so wie irgendwie, als hättest du Outfittery im Darknet bestellt. Also links Brazzo, in der Mitte Nagelsmann, rechts Kahn in so einem wirklich, also in einem Sakko, wo selbst Kai Ebel gesagt hätte, Leute, das lässt du mal schön hier auf dem Hänger. Und in der Mitte Nagelsmann mit Rollkragenpullover. Ich kann jetzt ungefähr 45 Rollkragenpullover verbrennen. Nagelsmann hat es kaputt gemacht. Ne?
Das ist das neue Zeichen. Wenn man Rollkragenpullover trägt, ist man Fan von Bayern München. So, jetzt habe ich es dir richtig kaputt gemacht. Ne?
Und Drecksau.
Du mieses Schwein.
Du mieses Schwein. Ja, aber das ist wirklich, also das ist also noch mehr... zurückgezogen in die Realität kann man kaum werden in dem Moment, wenn man noch so halb im Europameisterschaftstaumel ist und dann plötzlich das Foto von der Präsentation von Nagelsmann bei FC Bayern sieht, dann klopft die Bundesliga aber ganz heftig an die Türe und sagt, mein Freund, Funtime is over. Ne?
Nagelsmann hat tatsächlich FC Bayern Bettwäsche geschenkt bekommen.
Aber warum macht er daraus jetzt Kleidung und zieht sie dann auch noch an? Ne? Das ist ja wohl wirklich. Ne? Dann kommt das als nächstes dann.
Das ist Nachhaltigkeit. Man macht jetzt aus mehreren Dingen, macht man sozusagen am Ende dann Kleidung, um die Wegwerfgesellschaft, das wird Ewald Lien sehr freuen, um die Wegwerfgesellschaft ein bisschen zu minimieren. Also weniger werden zu lassen.
Bevor du jetzt gleich Werbung einsprichst, Mike, und wieder, es wird wahrscheinlich um die Autos von Micky Beisenherz gehen, schätze ich, kann man ja mal ganz kurz, kann man mal ganz kurz anmoderieren.
Ja.
Wir machen heute EMML im eigentlichen Sinne, weil Ewald, das E in EMML, heute noch dazukommt, mit dem ich gestern bei Lanz sitzen durfte, ungefähr von 20 Uhr bis 2.40 Uhr in der Nacht. Es war wunderbar. Wir werden darüber kurz sprechen und natürlich auch nochmal über das Spiel und wie er so diese Europameisterschaft sieht und gesehen hat. Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt erstmal zu dir, Mike Nöcker.
Es gibt ja für alles auf dieser Welt Versicherung. Die einzige Versicherung, die es möglicherweise nicht gibt, ist die Fußball-MML-Versicherung, wo sich Lukas und Micky gegen mich versichern können. Mhm. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, alles. Und es gibt jetzt eben auch einen quasi, wenn man so will, seinen Mix aus einem digitalen Versicherungsmakler und vor allen Dingen einer sehr übersichtlichen App, in der man dann mal gegen den Papierkrams all seine Versicherungen einladen kann, um sehr übersichtlich zu sehen, wo und wie man eigentlich versichert ist, ob man zu viel versichert ist oder zu wenig, unterversichert, überversichert. Ihr kennt die Probleme. Clark.de wird das Ganze für euch lösen. Unter Clark mit C geschrieben.de. Dort seht ihr die App, dort könnt ihr sie runterladen und dort habt ihr eben dann die Möglichkeit, alle Versicherungsverträge in einer App ganz einfach und ohne Papierkram zu haben. Und Clark empfiehlt dir dann regelmäßig so durch einen Algorithmus und schaut aus einem Angebot von 160 Versicherungsanbietern dann, was möglicherweise für dich günstiger oder besser zu dir passt, günstiger sein kann, etc. etc. Das Ganze gibt es jetzt, wie gesagt, unter clark.de. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt EMML. Dafür müsst ihr nichts anderes machen, als zum einen die App runterladen, zum anderen eure Versicherungsverträge dort einladen. Für den ersten Versicherungsvertrag, den ihr einladet, gibt es einmal so einen Gutschein von 15 Euro. Für den zweiten sind es dann insgesamt 30 Euro. Und das Ganze, wie gesagt, mit dem Gutscheincode EMML.
So. Ja, wunderbar. Und das live, quasi live aus Italien.
Ja.
Und jetzt möchte ich, weil du im Urlaub bist, Mike, einmal Musik bitte.
Ja, mach es doch. Ja,
komm,
ja,
soll mach, die jetzt, mach es. Was, soll ich die selber spielen auf der Fiedel oder was? Wer möchte es wirklich?
Oder so, pass auf, weil Mike sich das
hier ist Fußball-MML, Fußball-MML. Die Fakten kommen schnell, schnell.
Was willst du denn?
So, danke.
Das kann nicht so fassen, ey.
Das ist doch wirklich.
Das ist ja großartig.
Das ist Mike Nöcker. Der möchte doch mal Fußball. Erleben Sie Fußball-MML, wie es in den goldenen 30ern und 20ern war. So.
Ja. Ach ja, Mensch. Damit herzlich willkommen. Hier ist die Halbfinalausgabe von Fußball-EMML.
Mit dem Max Raabe. Ja. Unter den Fußballmoderatoren mit Mike Nöcker.
Und Micky Beisenherz.
Er ist der Comedian-Harmonist von Fußball-MML. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich habe das Foto von Otto Nerz, das Poster, noch immer im Bett hängen.
Und hier ist er. Seine goldenen 20er sind seit 30 Jahren vorbei. Hier ist Mike Nöcker.
Du Schwein. Und begrüßen Sie bitte Sir Lancelot. Hier ist Lukas Vogelsang.
Danke schön. Bitte.
Ja, wunderbar. Sag mal, da wir jetzt ja eh über gestern...
Sieht man meine Uhr gut?
Man sieht, man, das Schlimme ist.
Der Witz hat, ich mochte ihn übrigens sehr.
Ich auch.
Muss dazu sagen, großes Kompliment. Ich habe sehr gelacht.
Ja, schön.
Kann man kurz, weiß nicht, ob jeder ihn verstanden hat, aber
wahrscheinlich nicht.
Lustig. Kann man kurz erklären? Also, man muss ja den wenigen, also die Schnittmenge ist ja sehr groß, aber ja, den wenigen, die nicht MML hören und auch Sportschau-Club gucken, den muss man ja ganz kurz mal erklären, was da passiert ist vorgestern Abend.
Ja. Ach so, du meinst den gesamten Sachverhalt.
Ja, genau.
Also den kann man, also ich sag erstmal, was ich gemacht habe und worauf sie das bezogen hatte. Also man hat sich ja, der ein oder andere hat sich gewundert, warum ich am Anfang der Sendung im Sportschau-Club beiläufig meine Uhr ausgezogen und in die Tasche gesteckt habe. Das hatte natürlich einfach nur damit zu tun, dass Basti Schweinsteiger in eine unangenehme Sache verwickelt war, klingt so, als hätte er damit nichts zu tun. Also die ARD hat ihn wohl gerügt wegen des Verdachts der Schleichwerbung, weil er in seiner Funktion als Kommentator bei der Experte, bei der EM-Berichterstattung, hatte er ungewöhnlicherweise das Mikrofon mit der linken Hand gehalten, an der sich auch eine gut sichtbare Uhr befunden hatte, obwohl er Rechtshänder ist und das Mikrofon sonst mit der rechten Hand hält. Gleichzeitig war es so, dass er wohl in der Halbzeitpause ein, zwei Posts getwittert oder bei Instagram gepostet hatte, wo er explizit auf eine Uhr, eine teure Uhr hinweist und dann sagte er jetzt irgendwie mit dieser Uhr jetzt gleich zweite Halbzeit, gib ihm. So, und dann stellte man den Connex her, dass man sagte, okay, pass auf, der wirbt hier für die Uhr und hält die Uhr sehr präsent in die Kamera, das ist wohl Schleichwerbung. Und dann hieß es, also ich zitiere nur, Schweini muss zum Rapport. So,
so und darauf, eine Rüge vom Presserat.
Eine Rüge, ja, ja, genau. Oh. Naja, auf jeden Fall. Und darauf hatte sich das, also wir sitzen dann ja auch bei uns in der Redaktion und kriegen das ja auch alles mit. Und wer wäre ich, da jetzt irgendwie mich da über Schweinsteiger lustig zu machen, aber das war ja natürlich in dem Fall, da hat man gedacht, da nehmen wir doch nochmal eben so mit, so als kleines Beifang. Augenzwinkern.
Wir
so
als Augenzwinkern. Das überrascht mich aber tatsächlich, dass ihr in dieser Sendung eine Redaktion habt.
Sorry, zu fassen. Ist aber einfach nicht zu fassen. Genau. Ja, und genau.
Ich fand, also bei mir war das, ich hatte die Verbindung nicht verstanden, habt ihr ja auch direkt morgens auf WhatsApp geschrieben.
Felix Lobrecht war auch entsetzt, weil wir uns mal über das Tragen goldener Uhren unterhalten haben und darüber, dass man solche Uhren, wie sagt man, ownen muss. Also wenn du sowas hast, dann musst du es natürlich auch mit Stolz oder mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit tragen. Und er hatte dann nicht verstanden, warum ich in der Sendung die Uhr abgenommen habe. Und dann habe ich ihm das kurz, habe ich gesagt, google mal Schweinsteiger und Uhr. Dann war klar.
Genau, und dann hatte ich das verstanden. Und dann fand ich das, ähnlich wie Mike, einfach schön. Das war so ne, als kleine Geste. Ja. Aber man muss auch sagen, diese Uhr, die sieht ja nicht nur fantastisch aus, es ist wirklich auch die einzige, die podcast-kompatibel ist, weil man hört die auch.
Ja, man hört dir
das auch an, wenn du, ja, und wenn du sprichst, man merkt, wenn du
man
die
merkt
kriegst.
Das. Ja.
Das ist einfach, du bist ein anderer Typ.
Ja, das ist richtig. Genau. Mike muss sich dafür kräftig manscapen. Ich muss nur diese Uhr tragen. So. Dann sieht er größer aus. Ne?
So, können wir jetzt mal aufhören, irgendwie ständig über uns zu reden?
Du bist der, ach so, ja, nee, klar.
Aber wir sind fußballmüde.
Nee, weil du bist Manscaped, Mike. Der mit den glatten Eiern. Ohne Witz, ey, wir haben jetzt wirklich schon.
Wir sind jetzt, glaube ich, gefühlt 6,5 Wochen in diesem Turnier. Ja, die Deutschen sind seit einem Monat zu Hause.
Ja, ja.
Wir sind fußballmüde.
Oder vielleicht sogar schon Fußballmüten, fütend.
Ja, wir sind
fütend.
So,
und deswegen fühle mich schon wie ein Turnierbaum.
Oh, das ist schön. Ah, pass auf. Der Turnierbaum ist auch traurig. Ich drück auf gefällt.
Mein Freund der Turnierbaum.
Ja, das.
Mein Freund der Turnierbaum ist tot. Ist er ja jetzt auch tatsächlich, weil wir ja im Finale angekommen sind und wir den Turnierbaum ja nicht mehr brauchen. Jetzt wissen wir endlich nach 4 quälenden Wochen, die eigentlich, ehrlicherweise muss man dazu sagen, wirklich sehr schöne Fußballmomente geliefert haben. Insbesondere auch 1,5 tolle Halbfinals. Wissen wir, es ist Italien, es ist England, der Fußball kommt nach Hause, um dann natürlich im Finale brachial wieder dahin geschickt zu werden, wo er hingehört, nämlich in 55 Jahre oder dann 56 Jahre ohne Trophäe im Schrank.
Selbstverständlich.
Ne?
Viel entscheidender ist, du musst den wichtigsten Elfmeter, du hast den letzten Elfmeter, der geschossen wird, es ist das Siegtor und dann direkt Werbung von Alipay. Das ist wichtig, darauf kommt es an, auch im Finale.
Ja.
Und man muss aber sagen, überleg mal, ich habe mir so Familienduell auf Mallorca vorgestellt. So 100 Leute haben wir gefragt, so vor 6 Wochen, was ist das schlimmste mögliche Finale aus deutscher Sicht? Was hätten die Leute gesagt? Italien, England.
Ja.
Also
ja.
rein historisch betrachtet. Ja. Fürs Turnier perfekt.
Ja,
von den Leistungen der Mannschaft auch. Aber so aus deutscher Sicht, wenn du selber ausscheidest, dann kommen die Engländer ins Finale und die Italiener. Also schlimmer? Schlimmer geht's ja nicht, wenn man in all diesem Vokabular von früher
Total. Na, die Engländer werden natürlich ihrerseits nichts holen, weil wir wollen ja das ganze Gejammer und die ganze Berichterstattung natürlich 2026 haben, wenn es dann heißt, seit 60 Jahren nichts gewonnen. Ne? Ist ja klar.
Richtig.
Das war doch auch diese wunderbare Pressekonferenz. Heuberg und Schmeichel saßen auf der saßen zur Pressekonferenz vor dem Spiel und dann sagte ein britischer Journalist zum Keeper Schmeichel, sagte, was denken Sie über dieses Football's Coming Home? Und dann sagt er, was meinen Sie mit kommt nach Hause? Ihr habt doch noch nie was gewonnen, ihr habt ihn doch noch nie nach Hause geholt.
Ja.
Doch, wir haben 66 gewonnen. Dann guckt er ihn so an und sagt, aber das war doch keine EM.
Ach so.
Das ist richtig, richtig schön auflaufen lassen. Aber Mike, sag mal, du hast ja Ewald, deinen alten Freund, dazugeholt zu MML. Und jetzt ist er ja heute hier. Wollen wir mal karnevalesk sagen, wollen wir ihn reinlassen? Wollen wir ihn einfach mal dazu holen, damit es dann wirklich um Fußball und das Spiel geht? Und ich kündige das auch an. Das ist nämlich die große Rubrik Landsvergleich mit Fußball MML und Ewald Lien. Was haltet ihr davon?
Ist es nicht ein Stück weit auch Landsleute, die jetzt auch hier mit bei uns sitzen?
Sehr gut.
Ja. Lienen lernen mit Ewald.
Jetzt ja, hol ihn doch mal rein.
Ich denke, wir haben jetzt ein. Ja, Ewald wollte noch die 28 anderen Wortspiele abwarten. Hat er dann aber irgendwann, hat man dann doch gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn er jetzt einfach mal kommt.
Das E steht für eskalieren. Hier ist Ewald Lien.
Das ist richtig. Ewald, guten Tag. Der ist doch schon wieder auf Zinne. Ich sehe es doch.
On fire
der ist. Der ist doch jetzt schon, der hat jetzt schon eine Körperhaltung, dass er uns jetzt schon wieder. Oh Gott.
Er hat uns was mitgebracht.
Ja.
Hass.
Nein, überhaupt gar nicht. Ich freue mich, hier sein zu dürfen bei solchen. Ihr seht sensationell aus.
Toll,
Mike, ne? Mein Freund, wo bist du? Was machst du?
Ewald, ich bin in Italien. Ich bin quasi der rasende Reporter von Fußball MML und schaue mich um im Land des zukünftigen Europameisters, um die Stimmung ein bisschen einzufangen und nebenbei Sonne zu tanken.
Das hast du dir verdient. Absolut. Ich weiß zwar nicht, warum du jetzt ausgerechnet nach Italien gefahren bist, aber ich kann es verstehen. Ich freue mich. Schade, dass ich dich nicht sehen kann.
Das stimmt. Ein Satz, der selten fällt hier. Ja. Aber
Apropos nicht sehen können, wollen wir gleich über den Elfmeter reden?
Welchen Elfmeter? Hey, du meinst, dass das nicht vorhandene Foul, was dann mit einem Elfmeter geahndet wurde. Man muss schon sich korrekt ausdrücken, Mike.
Ja.
Weißt du doch.
So, nur weil du im Urlaub bist, Mike, musst du jetzt hier nicht rumschlampen, ne? Muss man ganz klar sagen.
Genau so, da muss man korrekt bleiben.
Wir müssen kurz das Setting erklären, damit um den Hörer abzuholen, wie es ja heißt in Agentursprech. Ganz kurz. Ewald und ich haben das ja Backstage geschaut mit der fantastischen Tabea Kemme und mit Marcel Reif.
Ja.
Und Ewald war da schon relativ genervt, weil ich hinten von die ganze Zeit über Löw und Deutschland gesprochen habe. Und er hat beide Tore verpasst. Er hat ersten beiden Tore verpasst, unseretwegen. Und dann kam dieser Elfmeter und dann wurde sehr viel diskutiert. Und dann bekamst du einen Anruf, Ewald, von deinem Sohn, der nämlich noch eine Randbeobachtung hatte. Und ab jetzt wird es interessant.
Erstmal möchte ich noch etwas klarstellen. Ich habe nicht die beiden Tore verpasst. Durch deine unkonzentrierte Laberei sind die beiden Tore überhaupt erst gefallen. Weil wenn ich mich konzentriert hätte auf die Abwehrarbeit von Dänemark, wäre dieses Tor nicht gefallen.
Das glaube ich auch, Ewald. Das glaube ich nämlich auch.
Nein, das ist so. Das ist, man schaut, als Trainer hat man eine gewisse Erfahrung, wann es gefährlich werden könnte. Das ist bei Sportreportern oft nicht der Fall.
Ja.
Die immer nachher, vorher schon das Ergebnis abfeiern und nachher es nicht verstehen, warum es so gekommen ist.
Richtig.
Ich habe mich dann aufgeregt. Ich sage, hör doch mal auf, da drehe ich mich um, steht es 1-0. Das war die erste gelbe Karte. So, was war jetzt? Elfmeter?
Ja, genau. Ja, du hast einen Anruf bekommen.
Genau, also erstmal haben wir uns darüber aufgeregt, weil für mich ist da keine Berührung und das ist ja etwas, was ich auch mit Michael immer wieder bei uns im Podcast bespreche, auch mit Schiedsrichtern, die nicht jede Berührung ist ein Foul und die meisten Berührungen, die zu Elfmetern führen, sind aber nicht verantwortlich dafür, dass der Spieler zu Boden geht. Und das ist, nervt mich wahnsinnig. Das sieht man einfach. Wenn man so lange Jahre im Fußball ist, dann sieht man das. Und auch die Art und Weise, wie er fällt, so vorsichtig. Weißt du, wenn du zu Boden fällst, gestoßen wirst, dann fliegst du zu Boden. Der hat ja so vorsichtig versucht.
Also er war sich vorbereitet auf das, sich, was gleich kommen
genau,
wird.
Sich nicht selbst weh zu tun dabei, ne?
Also in Sterlings Gesicht war hinterher mehr Regung als vorher Kontakt von Jensen.
Also ja, und im Fallen, das ist ja auch der Klassiker, der ist unten, landet unten und dann siehst du schon, wie sich der Oberkörper dreht und er sofort den Erfolg seiner Aktion kontrolliert, hat der Schiedsrichter es gesehen.
Ja, ich war insofern etwas überrascht, dass der Elfmeterpfiff erfolgte, weil die Aktion von Sterling da an der Außenlinie, man hatte ja eigentlich das Gefühl, da hat er jetzt gerade einen Schlenker zu viel gemacht. Das Ding ist eigentlich gegessen. So, du hast eine Sekunde vorher noch gedacht, oh scheiße, jetzt wird's eng. Und dann merkst du, der macht eigentlich einen Haken zu viel und das Ding ist tot. Plötzlich fällt der und dann heißt es Elfmeter. Und du denkst, ja gut. Der war natürlich super dankbar dafür, dass die zwei von links und rechts noch gekommen sind, so konnte er aus dieser eigentlich missglückten Aktion ja noch richtig was rausholen.
Jetzt muss man eins dazu sagen, das haben wir gestern vielleicht auch nicht bei Lanz komplett ausdiskutiert. Der Sterling ist vorher schon 4-5 Mal an den Leuten vorbeigelaufen wie Fahnenstangen, weil er halt überragend schnell ist. Ja, Mähle ist ein überragender, toller Außenverteidiger, der eigentlich rechts spielt bei Atalanta, aber rechts haben die denen alle möglichen Leute und links keinen. Bei Atalanta spielt er rechts Mähler und links Gosens. So, und der hat aber keine Chance, den Sterling aufzuhalten. So, und der ist ein ums andere Mal vorbeigekommen.
Deswegen hat er auch, also Marcel Reif hat das ganz schön zusammengefasst. Er hat auch gesagt, naja, also die Entstehung des 2:1 ist fragwürdig. Aber wenn man das Spiel ab der 70. geschaut hat, war das ja ein absolut verdienter Sieg der Engländer.
Ja, ja.
Wenn die Dänen aufhören, Fußball zu spielen ab der 70. Minute, wenn sie, das hat Ewald ja ganz gut beobachtet, wenn sie die Wechsel vornehmen, die er in jedem Spiel vorgenommen hat, nur da haben sie halt geführt. Jetzt hast du bei einem 1:1 gewechselt, als würdest du in Führung liegen. Was ja nur heißt, du probierst ab der 70. Minute mit Vermeidungsfußball dich hinten reinzustellen und zu gucken, dass du erst in die Verlängerung und in dieser Verlängerung ins Elfmeterschießen kommst. Und das darf und wird auch bei dieser Europameisterschaft nicht belohnt, weil warum sind die Engländer, warum sind die Italiener im Finale, warum haben wir so viele fantastische Spiele gesehen? Weil es eine Europameisterschaft des Mutes ist.
Übrigens genau das Gegenteil zur Europameisterschaft von vor 5 Jahren, die ja genau das Gegenteil durch diesen sehr seltsamen Modus, aber da haben sich die Leute mittlerweile offensichtlich dran gewöhnt und gesagt, wir suchen unser Heil doch wieder in der Offensive und das ist ja auch schön.
Das ist ja vor allen Dingen, Deutschland ist ja der Beweis dafür und vor allen Dingen Joachim Löw, erst kein Mut, dann keine Demut und so konntest du kein Turnier bestreiten. Es wird ja wirklich jeder belohnt, der nach vorne verteidigt, der angreift, der auch Bock hat, ein Spiel zu entscheiden. Und das ist die Tendenz.
Aber das memorierend, was wir gestern und vorgestern gesehen haben, kann man auch wirklich nur von einem Segen sprechen, dass wir bei diesem Turnier nicht mehr dabei sind. Das wäre ja wirklich, da hätten wir wirklich nur gestört. Also hätte ja wirklich dir nicht angucken können.
Man kann übrigens, interessante Beobachtung, dass wirklich jeder, aber wirklich absolut jeder Trainer sofort ins Spiel eingreift, wenn er zurückliegt und auswechselt.
Mhm.
Bis auf
Kaspar Hjulmand.
Dänische Jogi Löw.
Ich weiß, was du meinst.
Like, wer ihn noch kennt, Jogi Löw.
Nein, du hast recht. Du hast recht, Mike. Das ist leider Gottes so.
Was Mike, glaube ich, sagen wollte, du meintest ja eigentlich auch Luis Enrique, ne? Obwohl die Spanier
aber Kaspar Hjulmand auch. Also es wurde wirklich sofort gewechselt, aber natürlich war es Luis Enrique beim 0:1. Der hat quasi noch im Jubel der Italiener gewechselt und dementsprechend versucht eben auf das Spiel nochmal Einfluss zu nehmen. Aber auch eben gestern im Halbfinale ist es genauso passiert und das Interessante ist, es ist halt so ein eklatantes Ding, wenn du siehst, wie Trainer schnell auf ein Spiel reagieren können und wie lange es gedauert hat, ich glaube irgendwie fast 10 Minuten, bis Jogi Löw sich dann überlegt hat, was er nach dem 0:1 der Engländer vielleicht nochmal umstellen könnte. Das Problem war, dann war es, glaube ich, schon die 85. Minute und hinten raus klappte dann halt eben nicht mehr so richtig viel.
Aber Mike, Joachim Löw hat auch 3 Jahre gebraucht, um auf das 2:0 von Südkorea zu reagieren.
Genau so, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich weiß, als dazu gerade sagte, er hat 10 Minuten gebraucht, hatte ich auch andere Zeiträume.
Vor allem, Ewald, du darfst jetzt auch mal wirklich, ich meine, bei Lanz hast du ja wirklich den DFB mit Samthandschuhen angepackt und auch Joachim Löw, du darfst jetzt auch mal gestern angezogene Handbremse, heute kannst du wirklich mal gleich sagen, was du sozusagen von der deutschen Nationalmannschaft und Joachim Löw im Speziellen bei dieser Europameisterschaft in den letzten Jahren gehalten hast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ein paar ehrliche Worte.
Wenn ich ehrliche Worte sagen soll, dann möchte ich sagen, dass ich es hasse, wenn man einen einzelnen Menschen so an die Wand nagelt, wie ihr das dauernd mit Jogi Löw macht und du auch, Mike.
Aber ich hasse
mich selber auch dafür, wenn ich es selber gemacht habe. Nein, also ich habe das versucht gestern auch zu erklären. Im Vorgespräch hat ein Redakteur von Markus Lanz gesagt, darüber wird geredet, was muss Hansi Flick jetzt machen, damit es wieder besser wird im deutschen Fußball. Und dann habe ich ihm einen Vortrag gehalten für 10 Minuten.
Bitter bereut.
Oh Gott.
So,
dann habe ich diese Frage stellt er nie wieder.
Genau so, einen 10-minütigen Vortrag gehalten. Klar, man kann einen Trainer verantwortlich machen für die Auswahl der Spieler, für die Taktik, die er wählt, ob er wechselt oder nicht, ob er vielleicht ins Spiel eingreift, ob er sich um die Trainerausbildung bemüht. Es gibt viele Dinge, für die man einen Trainer verantwortlich macht. Machen kann. Aber eine Nationalmannschaft, Fußball ist ein Teil der Gesellschaft, eine Nationalmannschaft ist ein Teil unserer Fußballkultur und dafür kann ich den Trainer nicht verantwortlich machen. Und dann habe ich erzählt, was ich gestern gesagt habe.
So wie jetzt gerade.
Genau.
So wie jetzt.
Nachwuchsarbeit und keine Persönlichkeiten und bestimmte Positionen haben wir überhaupt gar nicht erst und so früh wie möglich irgendwas gewinnen, nicht die bla 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 bla. Und nachdem ich nach 10 Minuten fertig war, und sagte, und jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, die Frage nochmal neu zu formulieren.
So, meine Damen und Herren, die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um 15 Minuten. Vielleicht einen Punkt nochmal, warum Ewald eigentlich hier ist. Es ist natürlich kein Klassentreffen von Markus Lanz-Veteranen, die sich gestern einfach irgendwie getroffen haben und lustig fanden. Und dann sagt der eine zum anderen, Mensch, ich mache auch einen Podcast, komm doch mal rein. Fakt ist, beide machen einen Podcast. Wir ja sowieso, aber Ewald Lien natürlich auch. Mit Michael Born zusammen ist unser Partner. Podcast der 16er. Du nimmst ihn gleich auf, Ewald. Du bist im Grunde genommen, gehörst ja jetzt in Teilen zumindest zur Fußball-MMA. Zur Familie.
Ewald ist der seltsame Onkel, den wir nie wollten. Ne? So ist es ja.
So. Das ist ja so. Und Ewald, also das ist der Grund, warum du heute hier bist. Der 16er ist quasi die von uns eingekaufte Fußball-Expertise, die wir halt nicht haben.
Das möchte ich jetzt so nicht bestätigen. Ich finde schon, dass Lukas das eine oder andere versteht, was ihr beide nicht versteht. Ja. Aber lassen wir es mal so.
Richtig.
Können wir nicht widersprechen.
Nein, der 16er, das ist ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich glaube, es hat was damit zu tun. Das ist dieser Bereich auf dem Fußballplatz, wo unsere Stürmer nicht reingehen. Und wo wir auch relativ wenig kompetente Leute im Abwehrbereich finden, die sich dann an den Stürmern, die gar nicht in den Strafraum kommen, orientieren. Und wenn mal einer reinkommt, sind sie komplett überrascht. Darüber reden wir viel, dass unsere Abwehrspieler, ja, wo man sich manchmal fragt, was machen die beruflich?
Ja, also während dieser Europameisterschaft ging uns das ja auch häufiger so. Ja. Das ist richtig, also das passt ja.
Aber ich habe noch mal eine Frage, Ewald. Der 16er, ne? Müsst ihr beide, Michael und du, müsst ihr den Podcast nicht langsam mal umbenennen? Muss er nicht die Box heißen?
Ja, da hast du völlig recht. Also wir laufen hinter der Musik her. Ne? Also eigentlich müssten wir jedes Jahr eine andere spieltaktische Sau durchs Dorf treiben. Das ist alles viel zu antiquiert und nicht, hast du völlig recht.
Ihr seid die Vinyl-Schallplatte unter dem Podcast, ne? Wo man sagt, die legt man sich mal auf. Eben nicht hier dieser ganze digitale Scheiß, nicht dieses ganz Neue, sondern so Vintage einfach. Und das finde ich sehr gut. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
Pass auf, dass er dir jetzt nicht gleich eine knallt.
War das ein Angriff oder sollte das eine?
Tatsächlich. Ich habe doch Vinylplatten zu Hause. Ich habe gerade noch welche Geschenke
bekommen. Wie behandelst du die denn?
Sehr pfleglich.
Hörst du die noch an?
Ja,
oder?
Ja. Meine Tochter guckt mich dann, meine sechsjährige Tochter guckt mich etwas verstört an und sagt, was ist das da? Aber ja.
Micky Beisenherz, seit vergangener Woche 44, ist der älteste Hipster Deutschlands. Man muss es einfach so sagen. Ja. Aber was mich interessiert, also weil du nun doch diesen Frontalangriff auf Löw vermeidest, obwohl du da bestimmt viele Punkte hättest, auch aus Trainersicht, auch aus persönlicher Sicht, möchte ich zumindest, und anders als bei Lanz gestern, eine kurze Einschätzung haben, was erwartest du von diesem Finale Italien gegen England?
Ich liebe es einfach, wenn man etwas, egal was, und eben auch den Fußball, wenn man den so bestreitet, ohne Hintergedanken, ohne daran zu denken, ich muss gewinnen, ich will Geld damit verdienen. Sondern wenn ich etwas aus Leidenschaft mache, wenn ich etwas gern mache, wenn ich das dann auch noch fair mache, wenn ich mich an Regeln halte, aber dann mit letzter Leidenschaft und Konsequenz. Und das ist etwas, was mich bei dieser Europameisterschaft überrascht hat, dass manche Mannschaften das machen. Die Engländer haben es über weite Strecken gemacht, haben sich umgestellt, haben sich darüber Gedanken gemacht, wieso haben wir eigentlich immer gute Mannschaften, gewinnen aber nichts. Sie haben unser Nachwuchsleistungssystem studiert in den 2010er Jahren. Gareth Southgate hat darauf hingewiesen, sie haben sich versucht zu informieren, sie haben viele Dinge, neue Dinge gemacht. Sie haben zum Beispiel keine Wettbewerbe mehr, wo junge Trainer dann einfach irgendwelche Taktiken wählen, um zu gewinnen, haben sich auf die Ausbildung der Spieler konzentriert, das sieht man jetzt, was dabei rauskommt. Vielleicht haben sie es zu viel gemacht, darüber denken sie auch nach, aber die haben sich mit der Sache beschäftigt, weil sie natürlich auch nicht erfolgreich waren. Wir waren halbwegs erfolgreich und haben das System, was wir vor 20 Jahren angefangen haben, nicht mehr revidiert, haben nicht mehr drüber nachgedacht. Also
der Erfolg als Feind einer Fortentwicklung.
Ist das ja immer.
Ja, das ist oft so.
Aber das ist doch das, was Mehmet Scholl damals sagte. Also als wir alle noch sagten, WM 2014, wir sind wieder wer, und Scholl war der, also in der öffentlichen Wahrnehmung, der Erste, der in die Suppe gepinkelt hat und gesagt hat, das wird aber bis auf lange Zeit das letzte Mal gewesen sein, weil. Und das
ist ja,
knüpft ja ein bisschen an das an, was du auch sagst.
Ist ja genau meine Theorie. Oliver Bierhoff hat gesagt, im Erfolg machst du die größten Fehler.
Ja.
Und ich glaube deswegen, dass auch gar nicht das Jahr 2018, nämlich die Weltmeisterschaft und das Aus in der Vorrunde uns geschadet hat in der Ära Löw, sondern das Jahr 2017, in dem wir den Confed Cup gewonnen haben und die U21 Europameisterschaft.
Wer hat am lautesten gejubelt und gesagt, da wird aber auf Jahre hinweg, wenn wir uns schlagbar
machen, haben damals, wir haben natürlich damals die Bildschlagzeile ins Mikrofon gehalten und haben gesagt, jetzt sind es ja drei Teams, mit denen man nach Russland fahren könnte und mit denen man auch Weltmeister wird. Und das ist natürlich, da bist du so abgehoben. Du bist 2014 Weltmeister geworden, 2017 gewinnst du zwei sehr entscheidende Turniere.
2016 war es ja auch relativ.
Ja, und dann gehst du halt in die nächsten Jahre und sagst, das passt schon, das geht immer so weiter. So wie 96, 96 auch dazu geführt hat, dass wir 2000 Erich Ribbeck irgendwann hatten und den Rumpelfußball, weil wir immer noch dachten, mit den deutschen Tugenden kann es immer auf ewig so weitergehen. Und das ist ja genau der Punkt. Und Italien und England kommen ja nicht aus dem Erfolg, die kommen aus dem Misserfolg. Nochmal, Italien, Weltmeister 2006, hat seit diesem Turnier kein K.O.-Spiel mehr bei einer Weltmeisterschaft bestritten. 2010 in der Vorrunde raus, 2014 in der Vorrunde raus, 2018 gar nicht dabei.
Ich habe das echt komplett verdrängt.
England,
weil Italien halt einfach immer Italien ist und du gehst einfach gefühlt davon aus, dass sie natürlich immer irgendwie dabei waren.
Dafür haben wir ja Lukas, der das Ganze...
Ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemmer hat gesagt, wir waren verwöhnt, wir waren die letzten Jahre seit in der Gesamtära Löw verwöhnt mit Talent, mit Erfolg, immer wieder ins Halbfinale.
Ja.
Und jetzt sind wir da, wo die Italiener vor drei, vier, fünf Jahren waren, wo die Engländer immer waren in den 10er Jahren. Also die Engländer sind ja jetzt erst, aber ich meine, die sind weit gekommen bei der WM 2018. Die sind jetzt im Finale, aber die kommen eben aus dem Misserfolg.
Aber wenn wir Deutschen jetzt die Italiener sind, da erwarte ich mir von vielen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen optisch eine eindeutige Steigerung. Also wenn ich jetzt heute in Hamburg die Mönckebergstraße entlang gehe, da erwarte ich aber optisch aber, ne? Aber es strahlt nicht aufs ganze Land.
Dass sie sich alle ein bisschen besser anziehen, ne?
Danke für die Erklärung. Und ist richtig.
Also ich schaue nicht danach, wer gewinnt.
Das musst du aber jetzt
ist ja
mal
ein Finale.
Wir wollen doch jetzt wissen, wer gewinnt, Ewald. Du kannst doch nicht, das musst doch jetzt, du hast doch da deine ganzen Zettel vollgeschrieben.
Ja,
da wird doch irgendwo stehen, wer da jetzt gewinnt.
Aber warum habt ihr mich jetzt hier eingeladen?
Ja, damit sagst.
Um eine Fortsetzung.
Nee, wir wollten Werbung für deinen Podcast machen, dann solltest du nach 15 Minuten wieder gehen.
Also ist ja wohl nicht zu fassen, du bist ja wirklich der unhöflichste Gastgeber aller Zeiten. Hast du das gesehen? Aber so geht er mit allen um. Ist er.
Okay.
Ja.
Alles klar. Das muss ich, ich versuche, solche Dinge gar nicht wahrzunehmen. Es kann ja nicht darum gehen, immer nur das habe ich gestern auch schon gesagt und ich sage es immer wieder, wir sind immer nur darauf fixiert, wer gewinnt. Und das ist ein Reflex, den wir in unserer gesamten Gesellschaft haben. Das hat uns dahin gebracht.
Deswegen heißt es ja Meisterschaft, Europameisterschaft.
Ja, nein, es geht ja auch um die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren. Es geht nur um Profit, es geht nur um Gewinn und ohne Rücksicht auf Verluste. So, und das möchte ich im Fußball nicht. Wir haben es sowieso schon zugelassen. Und wenn ich etwas erwarte, ich habe es nicht erwartet von dieser Europameisterschaft, aber jetzt habe ich es gesehen und ich würde mich freuen, wenn dieses Spiel das nochmal bestätigt, dass Mannschaften erfolgreich sein können, die mit letzter Leidenschaft, auch mit Fairness, mit Hingabe, mit Respekt den Fußball repräsentieren können und da ein wunderbares Spiel ablehnen, was mich fesselt.
Aber diesen,
wo ich Freude dran habe.
Genau, diesen Ball würde ich gerne aufnehmen und natürlich grundsätzlich zustimmen. Es ist ja so, dass die Deutschen ja ihre Begeisterung für den deutschen Fußball ja auch in dem Moment wieder erlangt haben, irgendwo zwischen 2006 und oder so, vielleicht sogar schon 2005, irgendwo Confed Cup oder so, als die deutsche Mannschaft lustvoll und leidenschaftlich aufgetreten ist. Und
als Adriano noch nicht fett war.
Richtig, und das war ja erkennbar, wo der jetzt ja, aber gut.
Confed Cup.
Ach ja, okay.
Ja.
Und es war in diesem Moment ja gar nicht mehr so wichtig, ob wir jetzt einen Titel holen oder nicht. Das heißt, der deutschen Nationalmannschaft flogen die Herzen zu, weil da eine Mannschaft war, die ist leidenschaftlich und lustvoll aufgetreten. Genau, und dass wir dann 2014 den Titel gewonnen haben oder spätestens ab 2012 fing man dann langsam auch wieder an, typisch deutsch zu erwarten, dass da jetzt auch mal ein Titel bei rumkommen muss. Aber wäre die deutsche Nationalmannschaft anders aufgetreten bei diesem Turnier, dann hätte man ihnen natürlich auch verziehen, dass sie keinen Titel holen. Aber es ist ja, all das ist ja nicht wirklich geschehen. Und was die Italiener jetzt verknüpfen, ist ja Leidenschaft, Lust mit möglicherweise dann sogar auch noch einem Titelerfolg. Also das geht auch. Aber wenn die Italiener jetzt diesen Titel nicht holen, dann werden sie aber aus diesem Turnier wegfahren oder wegfliegen höchstwahrscheinlich und auch sehr viele Sympathien in ganz Europa gewonnen haben, weil sie plötzlich auch noch ihr Heil, wie man so schön sagt, in der Offensive suchen. Also sie haben ja nicht nur eine Bombenabwehr, sondern sie spielen ja plötzlich auch wirklich toll nach vorne und das macht einfach Spaß. Also meine Begeisterung haben sie auf jeden Fall gewonnen. Man mag die plötzlich, also die Immobile jetzt mal hin oder her. Und du denkst, ach geil, guck mal, so geht's ja auch. Und das ist ja, das bestätigt ja eigentlich das, was du sagst.
Man hat ja mit dieser Nationalmannschaft auch so lange die Niederlagen durchlitten und ist mit ihnen diesen Weg gegangen, solange sie eine Mannschaft waren, ohne die Mannschaft zu sein.
Ja.
Also da ist es ja gekippt. Also in dem Moment, wo es zum Marketingobjekt wurde, wo es zusammen war und dann eben auch der Zusammenbruch, wie wir ja gesagt hatten, so lange konntest du ja auch da mitgehen, weil du hast gemerkt, so, wir sehen gerade jungen Männern beim Erwachsenwerden zu, da wächst eine Mannschaft vor den Augen der Nation, da wächst dieser neue, leichte, tänzelnde deutsche Fußball, der plötzlich da war und in aller Munde erst die Welt zu Gast bei Freunden, dann das nächste Sommermärchen in Südafrika, dann die Weltmeisterschaft, also diese drei Turniere, die ja retrospektiv zu einem verschmolzen sind, dieser lange Weg, da ist man mitgegangen. Und aber seit 2016 spätestens sind ja die Slogans größer als die Leistung.
Ja.
Und das ist ein Problem. Und da bin ich dann wieder ganz bei Ewald.
Ja.
Und du siehst im Halbfinale, das sind alle vier Mannschaften haben diese Leidenschaft. Mhm. Und es haben Mannschaften, ich will nicht sagen versagt, aber sie haben uns nicht begeistert, die das nicht haben. Wenn ich unsere Mannschaft sehe, kann ich es einfach nicht feststellen. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, warum, wieso, hätte man es mit einer anderen Aufstellung, mit einer anderen Taktik, mit einem anderen Trainer und so weiter und so fort. Aber auch die Belgier zum Beispiel, das ist eine Mannschaft, die eigentlich immer Weltklasse-Spieler hat, aber wo ich bei manchen diese Leidenschaft auch vermisst habe. Und einmal haben sie gehabt gegen in irgendeinem dieser Spiele, wo sie sich knapp durchgesetzt haben, gegen Portugal. Aber das war schon fast eine Treterei und danach waren die tot. Da waren sie körperlich nicht mehr da. Könnte man jetzt auch noch analysieren.
Aber gerade die Belgier leiden ja genau unter dem, was wir gesagt haben. Du kommst aus einer Saison, Corona-bedingt, wo die teilweise 80 Spiele hatten. 60 bis 80 Spiele. Und die Belgier sind halt alle bei den absoluten Top-Clubs. Die waren teilweise in der Champions League bis zum Ende dabei. Du merkst ja auch diesen Verschleiß.
Das hatten wir ja auch schon prä-Corona. Ja, ja. Das Problem, das hat
ja aber Corona hat ja den
Plan noch verdichtet. Ich würde sogar sagen, Corona ist ein Brennglas. So.
Du Schwein.
Damit man es endlich auch mal gesagt hat.
Oder ein Verbrennglas.
So, Mike, du machst jetzt mal weiter Urlaub. Es ist jetzt auch gut, ne?
Ach, guck. Kaum sitzt jemand mit ein bisschen Fußballexpertise bei euch im Studio, kaum seid ihr zu dritt, bin ich auch schon wieder ausgebotet, oder?
Ja, du bist ausgebotet. Und zwar in deinem Falle wahrscheinlich buchstäblich mit so einer, ich sehe dich mit so einem hölzernen Riva-Boot da jetzt auch irgendwo.
Ja,
ne? Das ist richtig. Aufpassen.
So. Das ist richtig.
Also Mike, ich würde mich gerne noch ein paar Minuten trotz der beiden hier im Studio mit dir unterhalten, weil...
Das könnt ihr ja dann auch nach der Sendung machen. Da ruft ihr euch dann an.
Ich möchte vielleicht Ewald in einem Punkt zustimmen. Und ich glaube, das ist das größte Problem des Fußballs in Deutschland. Fußball ist, glaube ich, die prädestinierte Branche dafür, für Wagenburg-Mentalität, für da kann ja jeder kommen, für das haben wir immer schon so gemacht. Und man hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, von außen auf den Fußball oder die Entwicklung des Fußballs einzuwirken. Das fängt damit an, dass das NLZ, also das Nachwuchsleistungszentrum, was Ewald eben angesprochen hat, das ja rund um die 2000er so ein bisschen gegründet worden ist, sich eigentlich bis heute nicht wirklich weiterentwickelt hat und vor allen Dingen die Sichtweise nicht weiterentwickelt hat. Einer von 1000 schafft es pro Jahrgang in den Profibereich des Fußballs. Und dieser eine Spieler wird dann gefeiert. Aber niemand kommt auf die Idee, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Quote möglicherweise vielleicht verbessert werden könnte oder was eigentlich mit den 999 anderen Spielern ist, jungen Spielern, die aus diesem NLZ wieder rausgespült werden und dann einfach irgendwo in die Gesellschaft entlassen werden, ohne dass sich jemand drum kümmert. Und so kann man jetzt jeden einzelnen Bereich des Fußballs nehmen, wo einfach tatsächlich ich auch das Gefühl habe, dass in den letzten 15 Jahren keinerlei oder spätestens nach dem Titel 2014 sich keinerlei Entwicklung nach vorne hat abzeichnen können und auch sich ehrlicherweise niemand Gedanken darüber gemacht hat, ob man eigentlich im Fußball in Deutschland Dinge weiterentwickeln muss oder nicht. Insofern bin ich da sehr bei Ewald.
Ja, und das ist, du hast gesagt, man kümmert sich nicht um die, die rausgehen. Die Frage ist natürlich, muss erlaubt sein, warum kommen so wenig raus? Du kannst nicht jedes Jahr 30 Leute oder 50 Leute in die erste Bundesliga hochbringen, das ist schon klar. Aber die Frage ist für mich, warum haben wir nicht mehr Individualisten? Warum haben wir nicht mehr Leute mit Persönlichkeit? Und das habe ich versucht schon öfters zu erklären. Ich glaube, dass wir übers Ziel hinausschießen. Das kann man nicht pauschalieren. Für jedes NLZ gilt das auch nicht. Aber wenn ich quasi Jugendlichen die Freiheit nehme, auch mal den Tagesablauf ein bisschen anders zu gestalten. Wenn ich quasi ein Profitum mit 14, 15 Jahren schon einführe, wo ich nur Schule und Fußball habe, das ist für mich krank. Und dann habe ich Trainer, glaube ich, dass viele junge Trainer da sind, die noch viel zu wenig Lebenserfahrung haben. Früher waren junge Trainer dafür da, oder waren Trainer dazu da, im Jugendbereich anzufangen, Erfahrungen zu sammeln. Irgendwann mal sind sie dann in den Seniorenbereich gekommen. Dann haben sie aber schon 10, 15 Jahre trainiert. Dann sind sie Ende 30, Anfang 40 gewesen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Aber ohne diese Lebenserfahrung, ohne diese Persönlichkeit, glaube ich nicht, dass man Kindern und Jugendlichen so viel mitgeben kann. Und ich glaube, das alles ist ja miteinander verbunden. Und wenn ich so eine Art von Zertifizierung zulasse, wo ich alles dokumentieren muss bis zum Gehen nicht mehr, wo manche Ex-Profis vielleicht gar keinen Bock drauf haben oder gar nicht dazu in der Lage sind. Es ist nicht immer nur das, sondern ich glaube, man kann es auch nicht nur darauf schieben, aber ich glaube ganz einfach, dass wir dadurch eine andere Kultur eingeführt haben, eine andere Kultur in den NLZs, welche Spieler wähle ich aus, wo will ich überhaupt hin, diese Diskussion, ich will selber, das kann nicht das Ziel von NLZs sein, dass junge Trainer mit 28 in der zweiten Liga landen.
Aber es kann auch nicht das Ziel sein von MML, dass wir das jetzt innerhalb von einer Dreiviertelstunde lösen.
Das ist richtig.
Die Menschenbildung kommt definitiv zu kurz, das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Jetzt frage ich mich immer noch, das ist jetzt seit einer Viertelstunde probieren wir die Antwort zu finden, wie denn jetzt dieses Finale ausgeht. ich würde jetzt, pass auf, weil wir ja gleich die nächste Pause für den Partner machen, würde ich aber, und damit ich nicht wieder derjenige bin, der hier unverschämt wirkt, Mike und Ewald sind ja sehr lange befreundet. Mike, würdest du freundlicherweise, bevor du dann den Partner vorstellst, die Abmoderation für Ewald übernehmen, damit es nicht so klingt, als würde ich ihn als würde ich ihn rauskomplimentieren.
Ja, weil das, damit das nicht so klingt. Das war ja nun auch einfach so.
Also Mike hat es einfach schon zu oft erlebt, dass ich ihn abgewatscht habe, weil er diesen Tipp von mir versucht hat zu provozieren.
Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ihr jetzt mal richtig mutig sein wollt, Micky oder Lukas, stellt Ewald doch mal die Frage, was tippst du, wie geht das Finale aus? Wer macht's von euch beiden?
Ja, und dann aber auch ganz wichtig, wer gewinnt? So, so wer holt den
Sieg? Ist mir auch wichtig, weil für mich geht es ja bei so einer Europameisterschaft auch vor allen Dingen ums Gewinnen. Und ich muss noch mal sagen, dieser Besuch von Ewald Lieden wurde präsentiert von Alipay.
Ja.
Mike, es ist sehr schade, dass du nicht hier warst. Ne? Ja. Weil ich versuche jetzt seit 20 Minuten bestimmte Dinge hier zu erklären, aber Lukas hat überhaupt nichts verstanden. Ja. Diese Frage hat im Grunde genommen dadurch kristallisiert sich heraus, dass er immer noch auf dem Trip ist. Und er möchte es auch vorher wissen. Also ich meine, man kann ja hinterher darüber reden, warum hat jemand gewonnen? Er möchte es vorher wissen. Ich habe in früheren Jahren habe ich immer gesagt, wenn du wissen, also derjenige, der ein Tor mehr schießt als der andere, steht hinterher als Sieger da.
Siehst du, also gut.
Das habe ich früher immer gesagt.
Und damit hast du eine ganze Trainerkarriere begründet. Wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist, hätte ich doch keinen Podcast gemacht.
Ja, das ist das nächste Missverständnis, dass du glaubst, eine Trainerkarriere besteht im Vorhersagen von Spielergebnissen. Aber gut, da reden wir ein andermal drüber.
So, wir machen jetzt mal Folgendes, Ewald. Auch wenn es immer schade ist, wenn wir uns wieder trennen müssen. Aber erstens haben wir gleich Werbung und zweitens wollen wir ja auch nicht, dass du dein gesamtes Pulver schon verschießt, weil du musst ja gleich noch einen Podcast aufnehmen. Der 16er mit Michael Born, der wartet schon, damit er gleich auch ins Studio kann. Also für alle, die quasi die Fortsetzung von diesem Podcast und vor allen Dingen von den Gedanken von Ewald hören möchte, der schaltet um nach Fußball-MML schaltet um auf der 16er, dann wird nochmal alles rund um das Halbfinale bei euch beiden analysiert. Und ansonsten war es sehr schön, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß ja schon, dass wir uns bald wiedersehen.
Ich habe Ewald in sein Büchlein geguckt, er hat es sehr voll geschrieben, also da wird eine Menge zu erzählen sein.
Das ist zu befürchten.
Ja, in diesem Sinne. Ewald, schön, Dank, dass du da warst.
Alles klar. Mike, erhol dich gut und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen.
Das machen wir.
Bleib bis gesund. Bald.
Tschüss.
Liebe Grüße. Ne?
Ciao. Ja. Tschüss.
So, Ewald. Das ist also der Besuch von Ewald Lieden bei Fußball MML oder EMML, wie es ja seit dieser Europameisterschaft heißt. Und jetzt wissen wir endlich, warum es EMML heißt. Die Tür ist zu. Das heißt, wir können uns jetzt erholen mit einer, und jetzt musst du sagen, Micky, einer Matcha Bowl?
Ja, zum Beispiel, ne? Oder vielleicht auch mal, also die macht man natürlich jetzt im Sommer bei diesen Temperaturen, kühlt man das Ganze natürlich entsprechend. Da nimmt man dann besonders kalte Mandelmilch, die man sich natürlich bei Koro geholt hat. Dann nimmt man ein bisschen Matcha-Pulver, so anderthalb Löffel, nicht zu viel, sonst wird es so ein bisschen bitter, muss man aufpassen. Und dann kann man sich da dann eine Avocado zum Beispiel dann reinmanschen, reinmixen, bisschen Banane vielleicht. Und dann gibt's aber die Goji-Bär, ne? Dann gibt's die Cashewkerne, dann gibt's halt eben auch ein paar Nüsse, Trockenfrüchte, die macht man oben drauf. Das schmeckt ja ganz fantastisch, da kann man sich noch ein bisschen Obst besorgen. Das kann man ja im Zweifel dann mal kurz beim Händler unten an der Straße machen. Aber es ist halt ganz fantastisch und alles, was man dazu braucht, um sich eine fantastische Matcha Bowl zu machen, das kriegt man halt bei Koro. Und man hat dabei auch noch das Gefühl, man hat etwas Gutes getan, denn vor Ort werden die Händler und die Bauern anständig und fair bezahlt. Es ist komplett transparent. Das heißt, da gibt es dann keine Reibungsverluste, was das Ganze angeht. Und es ist nicht so, als würde man sich jetzt bei Nestle irgendwas bestellen oder so. Und das ist einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Bestmögliche Qualität. Und wer wissen will, wie geil man davon aussieht, der kann ja einfach uns jetzt mal bei MML folgen. Bei Insta, sagt man. Bei Insta.
Du meinst mit dem ganzen glänzenden Fell?
Mit dem glänzenden Fell. Wer sehen will, was für ein glänzendes Fell man kriegt, der geht jetzt mal auf den Account von Lukas Vogelsang oder guckt sich die Folge Lanz an.
Ich habe so. seit ich mich nur noch von Koro ernähre, habe ich auch doppelt so lange Fingernägel.
Ja.
Fun Fact übrigens, weil deine Tochter ja gestern Geburtstag hatte, Kinder wachsen schneller als Fingernägel, habe ich gelesen.
Wirklich?
Ja.
Ach was?
Ja.
Verrückt.
So, Mike.
Wer so sein möchte wie wir, korodrogerie.de.
Das ist die schlechteste Werbung. Die hassen uns, die schalten nie wieder, wer so sein möchte.
Korodrogerie.de, das ist die Homepage, die Landingpage für Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel. Das jedenfalls möchte Koro werden. Über 700 Produkte gibt's im Sortiment. Und wie immer gibt's natürlich auch einen Gutscheincode. MML heißt der. Und da gibt es 5% Rabatt auf alle Artikel. Snacks, Nüsse, Superfoods und so weiter und so fort. corodrogerie.de. So, jetzt, bevor wir ein bisschen aus dem Tritt kommen, würde ich vorschlagen, dass wir zumindest einmal, nachdem wir jetzt, eigentlich müssen wir über zwei Sachen noch reden. Ne? Also erstmal haben wir festgestellt, wir kommen ja aus dem Land der Gastfreundschaft. Ne? Also ach, Deutschland ja? ist ja, also wenn einer, dann wir. Ich sage nur, die Welt zu Gast bei Freunden.
Ja, bei Freunden.
England war ja ein bisschen anders. Ich habe jetzt gelernt, dass es wieder voll en vogue ist, Nationalhymnen anderer Länder auszupfeifen und auch den gegnerischen Torwart mit Laserpointern zu attackieren.
Ja.
Also da muss man sagen, Football's Coming Home ist ja nicht nur die schöne Seite des Fußballs.
Deswegen hasse ich die Engländer auch.
So, einfach, so schnell geht das.
Ich hasse auch die ganze Mannschaft. Also ich hatte gestern keine Sympathien dafür. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, als wirklich Gegenentwurf dazu, dieses Spiel Italien-Spanien, wo sowohl die Italiener als auch die Spanier, die Verlierer und die Sieger in Würde vom Platz gegangen sind. Ja, ja. Also die Spanier haben ihre längst verlorene Grandezza wieder entdeckt. Und die Italiener waren einfach die Italiener. Und irgendwie hatte man das Gefühl, ja, da ist jetzt ein Spiel zu Ende gegangen. Die einen mussten gewinnen, anders als Ewald das sieht. Die einen mussten gewinnen, die anderen mussten verlieren. Aber das ist wirklich ganz viel Sportsgeist war da bei dem Spiel.
Ja, ja.
Und das hatte ich so bei England, nicht nur wegen dieser eigentlich Schwalbe von Sterling, nicht so das Gefühl. Das wurde dann doch wieder sehr dreckig gespielt und dreckig erzwungen, sowohl vom Publikum als auch auf dem Platz.
Ja, du hast halt, das sind dann die Begleiterscheinungen, ne? So sehr man den Jubel und den Alarm schätzt, dann merkt man natürlich auch, ja klar, die Dummheit ist halt eben auch zurück und zwar sehr zahlreich und diese ganze Pfeiferei, logisch, nervt einfach, ja.
Ich muss übrigens sagen, ein Spieler im ersten Halbfinale ist mir aufgefallen, von dem ich zwar wusste, dass er gut ist, aber ehrlicherweise nicht wusste, dass er so gut ist, Dani Olmo, was hat der ein Sensationsspiel hingelegt? Also ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist oder wie es dir gegangen ist, Lukas, aber das ist schon sehr aufgefallen, wie sensationell gut der Motor und Schnittstelle auch des spanischen Fußballs gewesen ist.
Ja, also es gibt zwei Figuren im Mittelfeld. Das eine ist Dani Olmo, der uns natürlich da deshalb überrascht hat, weil man ihn in der Bundesliga gesehen hat, er aber sozusagen jetzt in diesem Turnier die Tarnkappe abgestreift hat. Also er war irgendwie immer da, man wusste, das ist das nächste große spanische Talent. Kein Mensch weiß, wie der in Leipzig gelandet ist.
Ja.
Vorher hat er ja bei Dynamo Zagreb gespielt, das ist ja eine ganz, geiles Wort, ulkige Karriere. und das andere ist Pedri. Pedri ist 18 Jahre alt. Und hat, glaube ich, in dem gesamten Turnier zwei Fehlpässe gespielt und zwei Minuten verpasst. Und die zusammen mit dem alten Busquets, ne?
Busquets.
Das ist natürlich ein Erlebnis. Aber vor allem die Beobachtung, ich glaube, ich zitiere ihn ja so sehr oft, aber Tobias Escher hat auch nochmal geschrieben, dass der in der Verlängerung spielt der Olmo immer noch so, als wäre es die 35. Minute. Und dann, vor allen Dingen, wenn man ihn neben die Kurzzeitleistung von Thiago stellt. Also dann kommt der Altmeister auf den Platz, die Passmaschine Thiago, und spielt wirklich vollkommen überraschende Fehlpässe und lange Bälle nach hinten zum Torwart. Und Olmo weit. Was machst du da, Mike?
Ich habe mir einen von der Koro-Drogerie, ich habe mir einen Snack gerade kurz raus.
Ja, und dann musst du da jetzt, dann muss er das Mikro da in die Tüte da reindrücken, oder was?
Entschuldigung.
So zu fassen.
Und und Olmo immer weiter nach vorne und das ja auch mit einer Klasse am Ball. Und mein Freund Jerome, liebe Grüße hier nach Hamburg,
liebe Grüße
der schrieb, ja, guten Appetit, ja danke, Ihnen auch.
Ja. Herr Ober, Herr
der Kass. Schrieb mir, interessante Beobachtung, Leipzig mit mehr Leistungsträgern bei der Europameisterschaft als Borussia Dortmund. Das stimmt ja auch. Also die Leipziger mit Sabitzer, mit Orban, mit Olmo und so, die haben wirklich viele, viele gute Spieler zu dieser Europameisterschaft geschickt. Und es ist ja auch so, dass du mit Olmo halt auch jemanden hast, der sich jetzt nochmal für die internationalen Topclubs ins Schaufenster gestellt hast. Übrigens auch wie bei den Dänen ein Mikkel Damsgaard, der das Freistoßtor geschossen hat.
Allerdings.
Sechstes Länderspiel, wenn ich richtig gezählt habe. Und das wäre übrigens auch so eine Geschichte gewesen, wie sich nur der Fußball schreibt. Hätte er nämlich das Siegtor erzielt, hätte er ja gegen die Italiener gespielt mit denen und er spielt ja bei Sampdoria Genua.
Ja.
Also da hätte sich dann auch wieder ein Kreis geschlossen. Aber es gibt ja wirklich so Spieler, die hatte man peripher immer irgendwie auf dem Zettel. Ja. So, ach, die, das könnte so Schwellenspieler, wo man dachte, wird das mal was?
Ja.
Wird das mal was? Dani Olmo ist einer von denen, Darmstadt, Kaspar Dolberg auch. Also da sind
Julian Draxler.
Ja, Julian Draxler. Ja. Aber es haben sich so ein paar nach vorne gespielt, die man nicht auf dem Zettel hatte. Und das wirst du auch mit, natürlich mit aus dieser Europameisterschaft nehmen. Erinnert euch, nach der letzten Europameisterschaft, da hatte Michael Reschke seine Hausaufgaben bei den Bayern schon gemacht und dann kamen Kingsley Coman, Renato Sanchez und Joshua Kimmich. Also das sind ja alles auch so Dinge. So eine Europameisterschaft bringt ja auch auf dem Mercato viel in Bewegung. Da bin ich auch ganz gespannt, wie sich sozusagen dieses Turnier dann auf den Transfermarkt im Sommer auswirkt.
Ja.
Das ist richtig. Also,
ja, hast du aufgegessen?
Nee, warte, einen habe ich noch.
Du bist so ein bisschen wie Jens Spahn in der MPK, wenn dann Merkel sagt, boah, sag mal Jens, ich habe noch ein Duplo im Kopf. Aber das würdest du bei Koro natürlich nicht
apropos
kriegen.
Apropos Essen jetzt, wo der Ewald weg ist. Ne? Ich habe ja auch gestern viel Zeit mit Marcel Reif verbracht.
Ja.
Und für mich einer der größten Fernsehmomente ist nicht auf Kamera. Also habe ich wirklich gedacht, Marcel Reif ist jetzt 71. Ja? Mhm. Und der hat so viel Fernsehen in sich. Der hat so eine, selber so eine Grandessa. Größter Moment, er kommt in einem Jackett, helles Jackett, helle Hose, setzt sich hin, Stunde vor Sendungsbeginn, helle Sachen, auch keine Wechselklamotten dabei und isst erstmal Sushi mit Sojasauce.
Ach wirklich, das ist mutig.
Da muss man ja so viel Fernseherfahrung und Entertainment-Erfahrung und eine Ruhe weg haben, zu sagen, so pass auf, ich bin hier komplett in Weiß und Beige, geben Sie mir mal bitte die Sushi-Box mit das, extra Sojasauce.
Das ist aber mutig.
Also das ist einer der größten Auftritte, die ich je gesehen habe. Nur noch
toppen durch Rucola-Salat mit Balsamico. Aber das ist wirklich. Und, also, aber hat das denn unfallfrei
überwacht? Ja, komplett. Er saß dann auch in genau diesem Outfit da und da habe ich gedacht, also so viel Ruhe dahin so mitzubringen und zu sagen, guten Tag.
Ja.
Ich hätte jetzt gerne einfach mal die Soja. Also,
hätte man mal, da kann Markus Söder noch eine Menge von lernen mit seinem komischen Italien-Pulli mit dem Senffleck auf dem A. So. Das ist auch so geil. Schauen Sie, ich war immer schon Italiener. Schauen Sie, wir Bayern sind ja im Grunde genommen Italiener. Und dann schön den Senffleck da drauf. Und du denkst, ja. Naja, komm.
So, aber ich habe jetzt gelernt, wir sind im Finale sind wir alle für Italien. Ist das richtig?
Ach, weiß ich gar nicht. Also ich bin da ehrlicherweise etwas unentschieden. Ich finde, die Italiener haben ganz große Sympathien bei mir gewonnen. Bei den Engländern finde ich die Geschichte dahinter wieder auch ganz, ganz amüsant. Andererseits machen wir uns nichts vor, wir sind Fußballfans. Wenn die Engländer dann im Finale in Wembley verlieren, lachen wir natürlich auch.
So. Ja, genau. Und vor allen Dingen, die Italiener müssen gewinnen, weil das ist die einzige Chance für mich, in unserem MML-Tippspiel noch unter die Top 1000 zu kommen Ende, weil ich die als Europameister getippt habe.
Und
ich brauche diese 124.000 Punkte, die das bringen.
Ja.
Ja, ich brauche diesen Endboss, um nicht komplett abzuschmieren.
Ich hab 20 Euro mit Martin Semmelrogge gewettet. Warte mal, er hatte, glaube ich, hier nochmal, der hat mir relativ viele, also du siehst hier, die eine Sprachnachricht ist 4 Minuten 53.
Aber
also
du weißt, wenn der dir dann...
So, jetzt haben wir ein tolles Finale, was?
Ja, aber du weißt, wenn du da jetzt, wenn du 20 Euro gewettet hast, kriegst du wahrscheinlich 10.000 Euro von ihm, aber jede zweite ist eine Blüte, weil er die bei Hemi Sütze abholt.
Hallo, hallo.
Ja, komm,
jetzt kommt die nächste Geschichte.
Ja, genau. So.
Das war doch ein Zitat, Mike.
Ist doch.
Das ist auf jeden Fall. Muss man übrigens mal sagen, es wäre ja fast lustig geworden im Elfmeterschießen, aber es wäre fast lustig geworden beim Stand von 1-1, weil Harry Kane ja 25 Jahre, fast auf den Monat genau, 25 Jahre
auch nicht
danach
auf den Monat
wieder
genau.
Fast auf den Monat genau,
auch nicht
kleiner
auf den,
Pedant.
Auch nicht, 26.06.
Ja, also ist ein Juli ja wohl fast auf den Monat genau, weil es nicht auf den Monat genau ist.
Ist aber immer, die Europameisterschaft ist immer im Juni und Juli. Wie soll das nicht auf den Monat sein?
Auf jeden Fall hat Harry Kane 25 Jahre nach dem Elfmeterschießen gegen Deutschland in Wembley im Halbfinale wieder einen Elfmeter verschossen, der aber dann glücklich sozusagen ihm wieder vor die Füße gefallen ist. Oder wie The GIF Smart Guy auf Twitter geschrieben hat, Harry Kane with the biggest British rebound since Camilla Parker Bowles.
Es ist ein Jahrhundert-Gag. Ja. Es ist wirklich großartig. Ich musste auch schon gestern lachen, als du mir den geschickt hattest.
Ja,
fantastisch. Naja, es ist vor allen Dingen, ich habe es, glaube ich, bei den Kollegen von FUMS gesehen, da stand, die haben eine Liste geleakt, wer denn die 5 Elfmeterschützen gewesen wären. Da stand, glaube ich, drauf Sterling, Kane, Maguire oder wie die Kollegin im Radio sagt, Maguire. Maguire. Und am Ende stand dann nur so, me, Gareth Southgate, damit er seinen Fehlschuss gegen Köpke von vor 25 Jahren wieder gut machen kann. Schön. Überleg mal, letzter Schütze, Gareth Southgate, me, all in England is with you. Ey. Ja, das ist uns ja dann erspart geblieben. Und jetzt gibt es halt dieses Worst-Case-Finale aus deutscher Sicht. Aber trotzdem, ich finde ja, dass es eigentlich auf Sicht, und das passiert ja selten bei so einem Turnier, eigentlich die beiden besten Mannschaften sich gegenüberstehen.
Ja, schon.
Also sagen wir mal, die Italiener haben ganz stark angefangen und haben sich so ein bisschen zurückentwickelt, haben aber mit viel Glück und italienischer Vermeidungstaktik, also sie haben es ja wirklich erkämpft. Also sie sind, ich glaube, der Ballbesitz war irgendwie am Ende 65 zu 35 für Spanien. Sie sind da hinterhergelaufen, haben sich ins Elfmeterschießen geschleppt und gerettet und da halt das bessere Ende für sich gehabt. Also die Italiener haben sehr stark angefangen und wurden jetzt immer ein bisschen schwächer. Allerdings, große Weisheit von Ewald auch, im Laufe eines Turniers werden die Gegner stärker. Das geht übrigens, Klammer auf, Klammer zu, für jedes Turnier außer 2002 für die deutsche Nationalmannschaft. Da war erst im Finale der Gegner stark.
Ja.
Aber, und die Engländer fingen ja gar nicht mal so stark an, werden immer besser. Die haben sich gefunden. Und und das ist übrigens noch eine Frage, die ich euch stellen würde. Ich habe jetzt heute gelesen, nach seinem 4. Tor bei diesem Turnier und weil er ja auch so eine fantastische Premier League-Saison gespielt hat, weil er so hoch gehandelt wird und sich jetzt auch in dieses Turnier reingearbeitet hat, ist Harry Kane einer für den Weltfußballer, also als Nachfolger von Lewandowski?
Ach so, ja, ich glaube, das ist immer die Kombination aus allem, ne? Also auf dem im europäischen Clubwettbewerb muss man mal schauen, irgendwie, da ist ja jetzt Tottenham ja jetzt keine herausragende Größe. In der Liga hat er natürlich, er hat ja auch wahnsinnig viele Vorlagen gegeben, ne? Also extrem viele Scorer-Punkte gesammelt. Und klar, wenn du jetzt einen internationalen Titel holst, auf Verbandsebene, ist das sicherlich immer ein herausragendes Argument zu sagen, so jemand kann sowas bekommen. Ich sehe das derzeit nicht, aber klar, also ja.
Aber wenn ihr jetzt, es gibt,
wann
ja immer
wird
diese,
das denn überhaupt
es gibt ja immer, aber
das dauert doch noch,
es
ne?
gibt ja immer diese Spieler des Spiels, was ich oft absurd finde, wen die UEFA da wählt. Also es hätte natürlich Dani Olmo sein müssen.
Ja, klar.
Und war er ja, glaube ich, dann am Ende nicht. Ja. Wer wäre denn für euch, bevor die UEFA das entscheidet?
Kiesa war doch Spieler des Spiels, ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja. Wer wäre denn für euch der Spieler des Turniers?
Schwierig. Man müsste ja jetzt fast sagen Christian Eriksen, weil er den meisten, weil er den größten Einfluss hatte auf das Turnier.
Ja.
Aber ja, ich überlege gerade. Tja, wahrscheinlich würde man so jemanden vielleicht aus dem...
Ja, Chiellini. Du musst eigentlich Chiellini.
Also ich bin auch direkt irgendwie bei Italien hängen geblieben.
Ich wollte natürlich da so, ich hatte so gehofft, so merke ich jetzt selbst erst unterbewusst, dass ich uns nochmal zu Chiellini schiebe, damit wir nicht diese es ist ja die Szene dieser Euro.
Aber Sterling also ist halt auch eine, ne? Ja, weil man achtet natürlich immer sehr stark auf die Offensive. Da ist so ein Name wie Sterling, der kommt einem natürlich relativ schnell in den Sinn.
Aber das ist doch fantastisch, dass sie sich jetzt gegenüberstehen.
Genau.
Also ein Sterling, der wie Ewald das ja auch sagte, die anderen wie Fahnenstangen stehen lässt. Übrigens, eins noch, weil du sagst, Sterling, ein Haken zu viel. Das kennt man sonst nur von Thomas Schmidt bei Instagram. Also Sterling in der Offensive, aber Chiellini jetzt nochmal, wie habt ihr denn diese Szene bewertet? Weil ich habe ganz schön auch vor die Fresse bekommen bei Lanz, als ich gesagt habe, das hat der bauernschlaue Schelm, der Senator Chiellini, mit Absicht gemacht, um jemanden wie Jordi Alba aus dem Tunnel zu reißen, aus der Konzentration. Oder meint ihr wirklich nur, da ist einfach der lustige Italiener, der ist so, der hat diesen Quatsch von Jordi Alba den Ball einfach aufgenommen, die Vorlage verwandelt und hat halt mit dem seine Späße getrieben? Oder meint ihr, da gab
vielleicht
es einen sinisteren Hintergrund?
Nee, vielleicht stimmt aber auch einfach beides. Das heißt, der ist halt einfach so, der ist halt so unbedarft. Du kannst es auch einfach du kannst es als naturgegebene Fröhlichkeit werten und so fühlte es sich auch an. Du kannst es aber zusätzlich auch als Dominanzgeste sehen. Jemand, der so auf den Platz kommt, der sich dann den kleinen Jordi Alba auch noch packt und so, hey, jetzt ist Elfmeterschießen, ist das nicht herrlich, dass wir hier stehen? Das ist ja auch immer eine Botschaft, die dann transportiert wird.
So wie weggelobt zu Tode umarmt.
Ja, genau. Ja, naja, klar. Das bedeutet ja automatisch auch immer, wir haben hier keinen Schiss, weil wir gewinnen das Ding ja. So, und dann steht da der kleine Jordi Alba und so. Und dann geht das erste Ding auch schon mal schief. Also, das kann man durchaus so werten. Natürlich ist es auch psychologische Kriegsführung. Bestimmt ist das so.
Glaube ich auch, kann sicherlich sein. Ich hatte aber so, mein erster Impuls war eher so das, was dann auch nach dem Spiel passierte. Also der gegenseitige Respekt dieser beiden Mannschaften. Ja, Spanien ist ein sehr, sehr großer Verlierer gewesen in diesem in diesem wirklich sensationell tollen Halbfinale Italien gegen Spanien. Und umgekehrt ist Italien ein sehr toller Gewinner gewesen im Umgang mit dem Verlierer Spanien. Also das ist ehrlicherweise, ich hatte da diesen negativen Impuls hatte ich ehrlicherweise erst, nachdem ich Lukas dazu gesehen oder beziehungsweise gelesen habe. Man kann das als psychologische Kriegsführung sehen, war es sicherlich auch, aber so im Grundsatz hatte ich irgendwie eher das Gefühl, da sind zwei Mannschaften, die sich so sehr respektieren, die sich ja auch kennen und miteinander eben umgehen, weil sie sich aus der langen Karriere auch teilweise schon kennen und möglicherweise auch mögen. Und insofern hatte ich keinen negativen Impuls.
Nee, es hat ja auch Spaß, also die Szene ist ja wundervoll. Also wir haben jetzt so viel über Eriksen gesprochen, über die Symbolik dieses Turniers, über den Greenpeace-Gleitschirm und so. Es ist ja auch schön, dass dieses Turnier zum Abschluss auch nochmal, also wo der Fußball halt Bilder schafft, die bleiben. Wo man, weißt du, wo eben keine Werbung drauf projiziert wird, wo es keine Tragik im Hintergrund hat, sondern einfach nur mal wieder Fußballer, die Fußballer-Dinge tun. Ja. Und Chiellini mit seiner geilen Geschichte irgendwie Bachelor in Wirtschaft, drei Bücher geschrieben,
NBA. Die Einkünfte.
Ja.
Was?
Er hat ein MBA.
Was ist das? Ist das, weiß ich nicht.
Ja, er Bachelor? Hat keinen Bachelor.
Er hat ein MBA. Okay, gut. So. Na dann. Okay. Er hat ein MBA und er hat drei Bücher geschrieben und hat das ja auch gespendet, die Einkünfte und so. Ich falle gleich ins Mikro. danke, Mike. Nein, aber es ist natürlich eine gute Geschichte und ich finde das auch toll. Also jetzt trifft Sterling auf Chiellini. Wie gesagt, das ist doch auch deshalb, gucken wir es ja immer wieder. Also neben allen Debatten, die wir sonst geführt haben, chinesische Sponsoren, russische Oligarchen, Orban und so. Und am Ende gibt es aber ein Finale, wo wir ja trotzdem den Fußball gerne schauen.
Ja.
Also das ist, also sagen wir mal, die Tage jetzt, die Halbfinals und das Finale, das versöhnt mich so ein bisschen auch mit allen Randerscheinungen.
Ja. Ja, was mich übrigens auch versöhnt hat, ist die Szene mit Bonucci. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, wie er
ja,
nach dem Spiel hat feiern lassen in der italienischen Fankurve und dann nicht mehr zurückkam, weil der Ordner ihn nicht erkannt hat oder die Ordnerin.
Genau, die Ordnerin, die hat gesagt, wer bist du denn? Ja.
Das ja, Wahnsinn, kommt, vor allem der Blick von Bonucci war auch
cool. Ja, völlig so, was? Ja, großartig. Ja,
fantastisch.
Ja.
Kann ich jetzt ans Wasser? Aber einen habe ich noch, bevor du gehst. Weil natürlich Folgendes passiert am Sonntag. Ich reise quasi in mein eigenes Buch. Mhm. Ich bin eingeladen und ich reise auch in den Kopf von Micky Beisenherz. Man muss es so sagen. Ich bin am Sonntag im Doppelpass mit Stefan Effenberg.
Wahnsinn.
Mit Mario Basler.
Wahnsinn.
Und mit Uli Hoeneß.
Das ist ja wirklich.
Und
ich
möchte ganz kurz, Mike, wenn wir das dürfen, das ganz kurz mal proben. Also wir sind jetzt am Airport München, am Hilton, dort in, also Profis unter Palmen. Es ist Doppelpass.
Ja.
Und ich werde vorgestellt von Thomas Helmer. Mike ist jetzt mal Thomas Helmer, du musst mich jetzt mal eben vorstellen.
Ja.
So, also du musst sozusagen mal gucken, ob du überhaupt weißt, dass ich einen Podcast habe. Also damit geht's schon mal los.
Er schreibt Bücher, er hat den Axel Springer Preis gewonnen, er macht einen Podcast, er macht Fußball LL, hier ist Micky
Niklas Vogelsang.
So, guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du kannst auch mal froh sein. Ich bin Weltmeister 94, ich bin Stefan Effenberg, ich bin stinksauer, dass Zaunkönige da jetzt hausen, wo es eins keine Ahnung, aber das ist Lukas Vogelsang. Der Terrorjournalist mit den ihrer Taktik da, wenn sie immer kommen hier, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und immer Rücksicht nehmen auf den Druck, wenn ich das schon höre, hier der Effe da vorne sitzt da, ich, der Andi Brimme, wir haben 1994, da habe ich mich mehr bewegt, wenn ich irgendwo zum Kiosk gegangen, zum Spedi in Dallas, wenn ich zum Spedi in Dallas gegangen bin um 6 Uhr morgens, habe ich mir noch ein Bier geholt.
Lady heißt der.
Mario, was?
Was?
Der heißt Lady in Dallas, der Späti.
Da bin ich zum Lady gegangen, hab mir noch ein Bier geholt, da haben wir das schön,
haben wir den Bulgaren, haben wir den weggehauen. So sieht's nämlich aus.
Bitte, Vogelsang, Sie haben ein Problem, ihr Journalisten, bitte. Sie wollen immer nur eine Seite. Nein, Sie wollen beide Seiten. Mein Gott, jetzt zitiere ich mich selber schon falsch. Was ist los mit mir? Hilft mir.
Also, was ich sagen will, ist, das wird fantastisch. Ich werde mich da schön hinsetzen. Ich werde zum Zeitpunkt gerade in Castrop-Rauxel sein, bei meinem Bruder. Ich werde ja abends, also in klassischer MML-Tradition, werde ich in der Gartenhütte meines Bruders das EM-Finale gucken. Wie 2016 auch schon. Dort habe ich den Elfmeter von Sasa gesehen. Die Älteren werden sich erinnern. Und ich habe dort das Finale geguckt. Das werde ich da auch wieder machen. Ich glaube aber, mit ein bisschen Glück kann ich meinen Bruder sogar dazu überreden, dass wir bereits um 11 Uhr morgens den Beamer aufbauen. Und in der Gartenhütte werden wir dann den irrationalen Frühschoppen. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist doch großartig. Nein, Lukas, ich wusste ja, dass unser Freund Lukas Vogelsang sich zwischenzeitlich gar nicht sicher war, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich habe das meiner Frau gesagt, die hat gesagt, der tickt ja noch richtig, natürlich geht der dahin. Ist ja wohl total geil. Also ich würde töten dafür, da hingehen zu können. Ja. Nein, toll. Wobei, ich saß ja schon mit Hoeneß im Doppelpass, halt nur mit Dieter Hoeneß.
Mein Selbstwertgefühl leidet natürlich darunter, dass ihr omnipräsent im Fernsehen seid.
Aber du bist im Urlaub.
Ja, aber ihr seid im Fernsehen.
Was ja, aber Mike, jetzt siehst du mal positiv. Mir ist irgendwie bei Twitter, es gab offensichtlich eine Nominierungsliste für die besten SportjournalistInnen und SportmoderatorInnen und so. Ja, gab es wohl. Offensichtlich gab es da einen Preis. Und ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ich glaube, Wayne Schlegel twitterte das, diese Liste. Und er sagte, offensichtlich reicht es für die Nominierung, dass man existent ist. Und da habe ich einfach mal kurz drüber geguckt. Ich stand aber nicht drauf. Da stand wirklich jeder drauf, der auch nur ansatzweise irgendwie mal einen Satz gesagt hat, so, der Ball rollt. Oder so. Das hat
übrigens auch, und das war die erste Idee, so wollten wir Fußball MML am Anfang nennen.
Der Ball rollt. und da habe ich nur kurz geguckt und habe gesagt, nee, wirklich nicht drauf. Also ich weiß gar nicht, wer, ich glaube sogar, einer von 9 Live, weil der mal einmal eine Frage gestellt hat, irgendwie, was weiß ich, ein Spiel dauert 90 Minuten.
Und noch 2?
Welchen Buchstaben suchen wir?
Das ist auch nur mit Banane. Da sind noch 3 Leute von TM3 drauf.
Ja, genau. Die sind alle drauf.
Ja. Aber inklusive René Hiepen.
So,
Bleib,
ja.
Wer ihn noch kennt.
René Hiepen, mein
Wahnsinn. Gott, ich habe auf jeden Fall mir gedacht, wenn ihr alle ins Fernsehen geht, dann hole ich mir einen Jingle. Ich mache jetzt nämlich meine eigene Personality-Show hier bei Fußball MML und habe etwas rausgekramt aus dem Archiv. Vielleicht können wir das an dieser Stelle, mein persönliches Jingle spielt jetzt ab. Ab sofort wird es die Musik am Anfang ersetzen. Bitte mal kurz einspielen hier.
Nöcker dir einen.
Das finde ich super.
Oder? Ja. Habe ich aus der Mottenkiste rausgeholt. War damals mein Jingle bei Radio Schleswig-Holstein. Markus Wegmann war die Stimme dazu, der das so schön gesagt hat. Ja, wirklich. So habe ich früher immer, in meiner Sendung wurde das immer einmal gespielt.
Nöcker dir ein, das ist geil. Aber weißt du was? Es ist ja am Sonntag und das hat ja auch zu meiner Entscheidungsfindung beigetragen.
Da habe ich jetzt langsam
mal die letzte Sendung von Thomas Helmer. Und vielleicht schaffst du es ja noch, Mike.
Ja.
Florian König abzugrätschen und einfach den Doppelpass zu übernehmen. Also ich wäre schwer dafür.
Überreichst du dann Thomas Helmer so einen Blumenstrauß? Lieber Thomas, ich danke dir. Du bist ja dann da. Du bist in der letzten Sendung. Unser Freund Oliver Wurm war, glaube ich, in der letzten Sendung mit Udo Lattek. Du bist immer in der letzten Sendung mit Thomas Helmer.
Das bleibt für immer. Für die Annalen.
Also diese Sendung, meine Tochter ist ja mit mir zusammen in NRW. Meine Tochter wird mit mir zusammen den Doppelpass gucken müssen. Und sagt dann, das ist doch dieser Lukas. So,
Leute, toll. Macht's Public Viewing, schaut's am Sonntag um 11 Uhr den letzten Doppelpass mit Thomas Helmer. Stargast ist Lukas Vogelsang. Ja. Mit dabei sind Stefan Effenberg, Mario Basler und Uli Hoeneß.
Das kann doch nicht sein. Das ist doch wirklich, das gibt's überhaupt nicht. Ja, ich habe jahrelang, musste ich mir das anhören, hier diesen Podcast, wie dieser Lukas Vogelsang meine Transferpolitik kritisiert hat, auf eine Art und Weise, die Artikel 1 des Grundgesetzes angetastet hat. Den Brazzo hat er niedergemacht. Ja? Und jetzt werden solche Menschen, werden im deutschen Fernsehen mir alle an die Seite gesetzt. Das will ich überhaupt nicht mehr. Ja?
Du kannst richtig, Olli. Du hast Schwimmbäder finanziert und uns Spielplätze. So, jetzt reicht's.
Dann bleibt mir noch zu sagen, wir hören uns am Montag nach dem Finale mit der letzten MML-Folge vor einer kurzen Sommerpause. Wir sind Anfang August dann wieder da, damit Mike auch seinen Urlaub genießen kann, den er nur für das Spiel St. Pauli gegen Hertha BSC unterbricht. Ist das korrekt? Am 17.
Das ist korrekt.
Und ja, und dann freue ich mich auf Montag. Dann können wir wirklich nochmal über Italien und England in Ruhe sprechen. Mike, schön, dass du dabei warst. Wir gehen jetzt mit Ewald noch einen Kaffee trinken.
Natürlich.
Für dich gedrückt und bis Montag.
Bis Montag. Tschüss an alle. Tschüss. Und nicht vergessen, Fußball MML Daily jeden Morgen im Podcast eures Vertrauens. 3 Minuten kurz und kompakt.
Ja, und auch nochmal die Folge unbedingt von gestern nachhören. MML Daily live von der Piazza, ne?
Absolut, absolut. Public Viewing is coming home. So, in diesem Sinne, tschüss und viel Spaß beim Finale und vor allen Dingen natürlich im Doppelpass, 11 Uhr. Lukas Vogelsang verabschiedet sich. Lukas von Vogelsang. Von Thomas.
Tschüss, Mike.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.